Liebe Hörerinnen und Hörer,
der Gregor ist auf Außentermin, darf jetzt alleine den Podcast aufnehmen, mit Erlaubnis von Thomas. Und der Gregor setzt jetzt gemeinsam mit dem Ralf die Köln-Reihe fort. Nochmal zur Erinnerung, Folge 317, die Kölsche Linda aus Köln. Folge 312, der Bananensprayer, der Thomas Baumgärtel. Der Ralf kriegt schon große Augen, was das für eine prominente Serie ist, wo er mit teilnehmen darf. Die Christina Bacher vom Draußenseiter in Köln. Der Science-Fiction, der bestaussehende Science-Fiction-Autor Deutschlands, der Robert Corvus aus Köln. Dann natürlich der Helmut, größter Sammler von Street-Fotografie, Street-Art-Fotografie, Folge 306. Und die Kölner Installatografin Christiane Rath. So, und der siebte ist jetzt der Ralf, der stellt sich gleich vor. Der Ralf ist ganz vieles. Der Ralf ist Ehrenamtler, er ist Sozialberater, Sozialarbeiter. Der ist Geschäftsführer der Kölner Oase. Der ist Mitspieler bei Plünderich, bei Höllgrund, bei Babylon Berlin. Der hat schon als Leiche gearbeitet, als Hobbyvorkoster. Er war mal Leiter eines Hauses für betreutes Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung. Er hat Knasterfahrung und er ist interessiert an Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und wahrscheinlich habe ich noch ungefähr 3 oder 5 Jobs vergessen. Und vielleicht stellst du dich jetzt selber vor, lieber Ralf. Ralf Böddingenmeier.
Hallo, ich freue mich natürlich in so prominenter Serie auch vorzukommen. Ich bin ein kleiner, dicker, älterer Herr und in der Tat bin ich ganz erstaunt, was der Gregor alles über mich ausgegraben hat. Das Internet vergisst einfach nicht. Das sollte mir Warnung sein. Ja. Ich möchte ihn an einer Stelle korrigieren. Ich war nicht Leiter eines Hauses für geistig Behinderte, sondern ich habe die größte Einrichtung wohnungsloser Männer und Frauen in Stuttgart geleitet.
Okay.
Und meine Knasterfahrung hat nichts damit zu tun, dass ich gesessen habe. Ich habe im Knast häufig gesessen. Aber das Schöne an meinem Knastaufenthalt war, ich hatte einen Schlüssel. Ich konnte abends immer nach Hause gehen. Das war schon ein Privileg und ich möchte jedem anraten, wenn er in den Knast gerät, besorgt dir einen Schlüssel.
Ja, verstehe.
Und ich bin seit geraumer Zeit halt, und da ist Plünderich und Babylon Berlin, sind so einige Orte, wo ich mal meine Nase in Filmkameras gehalten habe, als Komparse, Kleindarsteller unterwegs, mache ein bisschen Werbung, war in einer Fernsehwerbung für ein großes Möbelhaus, habe ich den Sheriff gespielt. Das war eine der schönsten Rollen. Ich kam mir vor wie ein Kind. Ich war original als Sheriff verkleidet. Geile Sache. Solche Sachen mache ich auch noch. Und habe noch einige andere Sachen, die ich sehr gerne mache.
Aber wie arbeitet man sich ein? Also ich würde jetzt wahrscheinlich den Weg über Leiche versuchen. Als Leiche muss man ja eigentlich nichts tun. Oder ist das schwer
als Leiche? Als Leiche muss man gezielt nichts tun. Man muss auch das Atmen aufgeben.
Das habe ich mir als Frage aufgeschrieben. Wie machst du das, dass der Brustkorb sich nicht hebt und senkt?
Also das Glück war, dass ich bei Soko Köln eine Leiche gespielt habe, einen älteren Angler, der mit einem Samurai-Schwert eins auf den Schädel gekriegt hat. Ich lag also auf dem Bauch.
Warst du enthauptet?
Nein, man hat mir eine böse, böse, böse Kopfwunde 2 Stunden lang angeschminkt.
Okay.
Ich habe den Fehler gemacht, ich habe ein Foto von dieser Kopfwunde unkommentiert an meine Söhne geschickt. Mhm. Worauf die mich dann gefragt haben, in welchem Krankenhaus ich denn zu liegen kam. Die waren richtig sauer auf mich.
Ja.
Und dann ist es so, du wirst vom Team einfach in der Zeit der Leichen, des Leicheseins wie ein Hauptdarsteller behandelt. Ich hatte einen eigenen Wohnwagen. Ich habe getrennt gegessen von den Komparsen. Man hat mich gepampert und gepudert.
Echt? Groupies auch? Groupies?
Nee, keine Groupies. Okay. Keine Groupies, aber man hat mir zum Beispiel, weil es im Winter war, ich auf dem Boden lag und auch nass war, hat man mir vorher einen Neoprenanzug besorgt, der mich wärmte. Und man hat mir, weil ich mit den Händen den Boden berührte, Handwärmer drunter geschoben. Also ich wurde wirklich gepampert. Super. Und dann musste ich flach atmen und dann gab es Kommandos und dann habe ich das Atmen ganz dran gegeben. Und bevor ich dann selbst zur Leiche wurde, habe ich wieder angefangen zu atmen.
Alles klar. Das klingt nach viel Spaß. Muss man da Geld mitbringen oder verdient man da Geld?
Man kriegt eine Aufwandsentschädigung. Von verdienen weiß ich nicht. Okay. Aber man wird keine Reichtümer kriegen. Es gibt immer im Bereich der Komparsen und Kleindarsteller viele Kolleginnen und Kollegen, gerade jüngerer Natur, die hoffen, wie Brad Pitt irgendwann am Set entdeckt zu werden. Mit dieser Hoffnung werden sie 90 und merken dann, sie sind nicht entdeckt worden. Aber es macht ungemein viel Spaß.
Also das heißt aber, du könntest auch noch, also sehr unwahrscheinlich, aber du könntest noch entdeckt werden.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich versuche, mein Bestes zu geben, das zu realisieren, aber die Rollen für uralte Männer, die nicht ganz groß und nicht ganz dünn sind, sind ganz rar gesät. Aber ich war schon Double für einen der bekanntesten deutschen Schauspieler.
Lass mich raten, hier vom Tatort Köln, wie heißt er denn? Auch etwas kleiner.
Ich war, der hat in einem Kölner Film, der unter anderem in der schwulen Szene spielte, den die Hauptrolle des Homosexuellen gab. Dieser Film ist uralt, ist nach einem Ralf König Comic entstanden.
Ach und, so, ja.
Ja, und dessen Hände durfte ich sein. Der Film ist
Handdubel.
Ich war Handdubel und der Film ist im Anfang Dezember letzten Jahres in die Kinos gekommen. Ein toller Cast. Iris Berben hat unter anderem mitgespielt. Eine Taxifahrt, die 791 Kilometer, so heißt der Film auch, gedauert hat von München nach Norddeutschland. Und da war ich partiell Taxifahrer und meine Hände durften das Handschuhfach befüllen. Eine tragende Rolle. Eine
tragende Rolle, okay. Ja, was passiert denn am Set, was Leute, die noch nie da waren, erwarten, aber was ganz anders ist? Also was ist anders?
Also erstmal ist es so, dass Sets immer eine Mischung aus gähnender Langeweile und rasender Hektik bedeutet. Beides löst sich ab. Das heißt, du kommst irgendwann an ein Set, gehst ins Kostüm, kriegst die Maske gemacht. Oder auch nicht, als Komparse zum Beispiel ist es eher nicht nötig. Und dann wartest du. Und dann wartest du und dann wartest du und dann wartest du. Und irgendwann, wenn du Glück hast, bist du dann 2 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden vor der Kamera stehen, muss laufen, muss denken, muss verschiedene Rollen einnehmen und dann ist aus.
Okay.
Zwischendurch gibt es ein Mittagessen, das meistens wesentlich schlechter ist als das, was wir an Filmsets in Köln öfter mal vorbeiradeln und dann diese Film-Caterings sehen und denken, boah, da gibt es aber sicherlich gutes Futter. Vergesst das mal. Das Futter ist, wenn du Glück hast, Durchschnitt.
Verstehe.
Und bei Babylon Berlin war es grottenschlecht. Wirklich grottenschlecht.
Darf man das so sagen, Jan?
Ja, darf man.
Ja, das stimmt.
Ja, stimmte.
Ja, klar. So, jetzt bist du aber natürlich nicht nur Komparse und Kleindarsteller, sondern du bist ja beispielsweise, um mal hier aus der langen Liste was rauszunehmen, du bist zum Beispiel Geschäftsführer von der Oase.
Nein, bin ich nicht.
Nee,
Nein, ich bin einer von 2 Vorstandsmitgliedern, ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern. Aber die Vorstandsmitglieder, auch wenn sie ehrenamtlich sind, haben die Aufgabe, gerade in der Oase, das zu machen, was eigentlich ein Geschäftsführer machen würde.
Verstehe, aber jetzt müssen wir erstmal dem Hörer bitte erklären, was ist die Oase? Weil als ich das erste Mal Oase gehört habe, habe ich irgendwie an so ein Strandcafé oder an einen Saunaclub gedacht, aber ist es ja nicht.
Und eigentlich wollen wir ja beides sein, nämlich für Menschen, die sich kein Strandcafé und keinen Saunaclub erlauben können. Ja. Das ist eine Einrichtung für wohnungslose Menschen hier in Köln, ein kleiner Träger. Es gibt ja in dem Ozean der Wohnungslosenhilfe gibt's große Fische, Diakonie, Caritas, Sozialdienst katholischer Männer. Und es gibt kleine Träger wie den Frinkstreff oder die Oase.
Mhm.
Wir sind eigentlich rechtsrheinisch angesiedelt, sitzen direkt am Rhein in einem Gebäude, das wir uns mit der Wasserschutzpolizei in Köln teilen.
Also ein sehr sicherer Ort.
Ein sehr sicherer Ort und romantisch gelegen, jenseits der Zeiten des Hochwassers, in einem eigentlich Naherholungsgebiet, Pollerwiesen. haben da eine Beratungsstelle und einen Tagestreff, wo Menschen hinkommen können, Kaffee trinken können, ihre Wäsche waschen können, auch Beratung kriegen oder einfach nur ein Postfach einrichten.
Ja.
Weil wer hier heute Bürgergeld beantragen will,
ja,
braucht eine ladungsfähige Anschrift.
Ja.
Und wer obdachlos ist, hat keine ladungsfähige Anschrift und die Adresse unter der Mülheimer Brücke rechts wird halt von der Post in der Regel nicht angegangen. Das heißt, man kann sich in der Oase melden, kann da seine Post hinkommen lassen und hat somit die Berechtigung, Bürgergeld zu beantragen.
Ja.
Das heißt, er ist dann auch krankenversichert, weil ohne Bürgergeld keine Krankenversicherung, ohne Krankenversicherung im Falle einer Krankheit keine Behandlung.
Das sind natürlich alles so Sachen, die sowas Triviales wie ich muss eine Adresse haben, um klarzukommen, das machen sich, glaube ich, die meisten, die noch nie obdachlos waren, nicht klar. Macht ihr denn auch Aufklärungsarbeit, um genau solche Dinge zu transportieren? Also, dass der gemeine Mann, die gemeine Frau auf der Straße das ein bisschen besser versteht?
Naja, wir geben, das ist jetzt keine direkte Aufklärungsarbeit, wir geben eine Straßenzeitung heraus. Das heißt, die Oase als Verein ist Herausgeber des Draußenseiter. Der Draußenseiter ist eine Monatszeitschrift, die sich nicht nur um Themen der Obdachlosenwelt dreht, sondern auch tolle Reportagen, tolle Berichte, nicht nur der Arbeit mit wohnungslosen Männern und Frauen macht, sondern eben auch gesellschaftliche Themen aufgreift und diese sehr intensiv und sehr, meiner Meinung nach, auf sehr hohem Niveau behandelt.
Ja.
Das ist unsere Form der Aufklärungsarbeit. Wir sind halt mit sehr wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesegnet, weil der Kostenträger uns für bestimmte Aufgaben finanziert. Wir haben zum Beispiel 3 Streetworkerinnen und Streetworker im Stadtbereich Köln laufen. Wir haben das in Kooperation mit der Diakonie Michaelshofen, die haben nämlich auch noch 3 finanziert gekriegt. Und da haben wir eine Kollegin, die macht eine tolle Arbeit mit rumänischen Menschen, die hier auf den Straßen gelandet sind, die ja doppelt vom Schicksal gekniffen werden, weil sie werden so gut wie nicht finanziell, aber auch krankenversicherungstechnisch unterstützt. Mhm. Und unsere Kollegin Rieke hat durch einen längeren Aufenthalt in Rumänien die Sprache gelernt, sodass sie auch muttersprachlich unterwegs sein kann.
War sie schon im Fernsehen?
War schon im Fernsehen, macht eine ganz tolle Arbeit, wie alle unsere Streetworkerinnen und Streetworker, aber eben auch die Kollegen und Kolleginnen der Beratungsstelle. Ja. Und wir haben ein Wohnprojekt mit 10 Wohneinheiten, in dem betreutes Wohnen passieren kann.
Ja.
Also wir decken als kleiner Träger ein breites Aufgabenspektrum ab und haben dann auch manchmal die Kraft, nicht in Schulen zu gehen.
Okay.
Die Streetworkerinnen machen es gelegentlich, aber das müsste man viel intensiver machen, weil es ist eine Welt, in der viele Menschen, auch gerade Schülerinnen und Schüler, keinen Kontakt haben, der man auch gut ausweichen kann. Wenn jemand auf der Straße sitzt und Platte macht, Sitzung macht, um Geld zu betteln oder irgendwo schläft unter irgendwelchen Deckenbergen, dann kann man dem gut aus dem Weg gehen. Das machen auch die meisten.
Ja.
Das heißt aber, ich habe sonst keinerlei Berührungspunkte mit dieser doch schrecklichen Welt, in der wir auch leben.
Ja. Heißt aber, für die lieben Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die Folge 309 mit der Christina Bacher vom Draußenseiter gehört haben, ganz wichtig, wenn ihr Obdachlose seht, seid nett, seid freundlich, sagt Hallo, grüßt mal, fragt vielleicht auch mal, was ist gerade angesagt, was brauchst du, so. Das haben wir in der Folge so ausführlich besprochen, können wir aber nochmal wiederholen.
Und nicht noch was, was mir ganz wichtig ist, und auch das tue ich gelegentlich, wenn die einen Becher haben, der leer ist und der steht da, dann nicht, weil die da Kaffee reinhaben wollen, sondern es wäre schön, auch meine einen Euro darin zu versenken oder auch 2.
Ja.
Und jetzt kommt natürlich der ein oder andere ums Eck, der sagt, ja, aber damit befriedigen die nur ihre Sucht. Mhm. Und da kann ich nur sagen, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Spendet ohne Hintergedanken und lasst den Leuten die freie Entscheidung, mit dem Geld, was sie bekommen, das zu tun, was ihnen wichtig ist.
Mhm. Ja. Und dann haben wir den Werbeblock für den Draußenseiter, wo wir beide gelegentlich schon mal ein Artikelchen schreiben.
Ja.
Den haben wir jetzt quasi auch ganz elegant untergebracht. Was eure Streetworker tun, hast du praktisch schon beantwortet. Fand ich übrigens auch toll, dass die Rieke dann mal im Fernsehen war. Dann hat man auch wieder mehr Publikum als Weekly 52 natürlich gehabt.
Die waren schon mal im Fernsehen. Das ZDF hat mal eine Reihe über Wohnungssuche und solche Dinge gemacht. Da wurde ich ein wenig abgebildet. Mhm. Und da habe ich die Kolleginnen und Kollegen des Streetworks mit hinzugenommen, sodass wir einen Teil dieser dreiviertelstündigen Serie, die im ZDF-Nachmittagsprogramm gelaufen ist, auch mit Streetworkerinnen und Streetworkern in der Bahnhofsgegend ein wenig noch mitbefüllen konnten.
Ah, super. Das ist so eine Frage, die ich eigentlich fast immer stelle, so eine perspektivische Frage, nämlich mit der Arbeit, mit der Oase, mit dem Fringstreff, mit dem Draußenseiter. Was ist denn so eine Vision? Wo möchte man denn gerne in 5 Jahren sein? Also was möchte man in 5 Jahren sagen, das haben wir erreicht oder das haben wir verbessert zumindest?
Also es gibt Initiativen in Europa, aber eben auch runtergebrochen auf Köln, auch Initiativen in Köln, die sich darum kümmern, Obdachlosigkeit als gesellschaftlich negatives Phänomen in der Bundesrepublik dauerhaft zu beseitigen. Es gibt Ansätze, gerade in Finnland gibt man an, in wenigen Jahren die Obdachlosigkeit beseitigt zu haben durch das Projekt Housing First. Hier in Köln versuchen wir es auch. Der Fringstreff macht Housing First. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, den Menschen einfach das Wichtigste zu geben, was ihnen fehlt, nämlich eine Wohnung. Ohne Vorbehalte, ohne langfristige Testungen. Klappt das denn wohl oder klappt das denn nicht? Ohne betreutes Wohnen, sondern einfach die Wohnung und gucken, was passiert. Und wenn was passiert, die Betreuung quasi parat zu haben. Aber wir merken durch die verfehlte Wohnungsbaupolitik, die uns die Politik, und zwar jenseits jeder Partei, von ganz schwarz bis ganz rot, haben alle Parteien in der Wohnungsbaupolitik versagt.
Olivgrün auch?
Ach, natürlich, die genauso. Ja. Also letztlich alle demokratischen Parteien haben versagt, weil das Problem der Wohnraumverknappung haben wir, seitdem die Gewerkschaften und die Kommunen ihren persönlichen Wohnraum vor Jahrzehnten vertickt haben, wieder Tafelsilber, um einfach so ein bisschen Geld reinzukriegen. Da sind schlimme Dinge passiert, da ist ganz viel Wohnraum für ganz wenig Geld, unter anderem an Immobilienfirmen gekommen, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, die aber übel beleumundet sind und in der unter anderem der Herr Merz als Deutschlandmanager von BlackRock ein bisschen seine Finger mit im Spiel hatte, weil ein Teil von BlackRock ist eine kleinere Firma, die heißt Blackstone und der gehört eine der größten Immobilienfirmen.
Kann man ja googeln.
Kann man googeln, wird man finden. Und das lässt vielleicht den großen Sauerländer in einem etwas anderen Licht erscheinen.
Ja, aber du sagtest ja, die tun sich nicht
viel. Die tun sich alle nicht viel. Auch die Sozialdemokraten haben versagt. Ja. Auch die Grünen haben versagt. Und auch die Wirtschaftsliberalen der FDP haben versagt. Wie es anders geht, kann man unter anderem in Wien sehen. Da hat der Kommunebau ist nicht veräußert worden. Wien ist eine der europäischen Hauptstädte mit der geringsten Mietbelastung.
Aber bei Köln fällt mir gerade spontan ein, ich war ja zu Gast bei der Verleihung des Alternativen Ehrenbürgerpreises.
Ich auch.
Waren wir beide, ne? So, und da wurde unter anderem wurde natürlich der Gerhard Baum geehrt. Und da hat jemand ganz tief im Stadtarchiv gegraben, der hat etwas vorgelesen aus einer Stadtratssitzung von vor 40 Jahren. Ja. Hat er vorher nicht verraten, hat er einfach vorgelesen, haben alle gesagt, ja, klingt wie letzte Woche.
Genau.
Stammte vom damals dann 50-jährigen Gerhard Baum und bezog sich auf die Wohnungsnot und was jetzt zu tun sei. Und das war natürlich frappierend. Ne?
Man muss aber sagen, dass der Gerhard Baum, der das damals gefordert hat, zwar eben der gleichen, namentlich in der gleichen Partei, sich befindet. Aber damals war es die sogenannte sozialliberale FDP.
Ja.
Und wir haben heute eine FDP unter einem Herrn Lindner und wie sie alle heißen, ist ja egal.
Also für die jüngeren Zuhörer ist das natürlich wichtig, weil das ist eine andere. Das ist
eine ganz andere FDP.
Ja.
Und von sozial, ich würde sogar sagen, von liberal ist da nicht mehr viel zu merken.
Ja.
Da geht es um Wirtschaftspampern. Ja.
Aber ich wollte das gar nicht so sehr auf jetzt FDP oder so, sondern einfach nur, dass jemand so ein 40 Jahre altes Ding vorliest.
Ja.
Und das ist brandaktuell.
Naja, wenn man sich heute Filme über Dokumentarfilme über gesellschaftliche Missstände anguckt, von in Schwarz-Weiß von vor 50 Jahren, wenn man das Ganze farblich nachkolorieren würde, würde man denken, na, so viel hat sich doch gar nicht verändert. Und meistens hat es sich nicht mal zum Besseren verändert, sondern eher zum Schlechteren.
Ja.
So ist es.
Aber das fällt ja alles unter das Kapitel Stadtentwicklung.
Ja, natürlich.
Und wir haben, also vielleicht sollten wir jetzt, ne, wir nehmen ja jetzt im Februar 2024 auf, ne, vielleicht sollten wir auch klar machen, dass Wohnungsmangel und Obdachlosigkeit natürlich bestanden hat, bevor wir jetzt aktuell viele Migranten und viele Flüchtlinge hatten. Das kommt ja jetzt noch oben drauf.
Ne? Ja.
Ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass das nicht die Ursache des Problems ist.
Nein, um das ganz deutlich zu machen, Geflüchtete, egal wo sie herkommen, nehmen niemandem irgendwas weg, sondern sie sind Teil unserer Gesellschaft. Es gab immer schon Wohnungslose. Ich selbst als kleines Kind in Moers am Niederrhein aufgewachsen, kann mich an vier, meine Mutter nannte sie Penner, erinnern, die nichts anderes waren als Menschen, die im Faschismus als Soldat gedient haben und nach dem Krieg mit dem Frieden nicht mehr klarkamen. Das waren so die Uranfänge dessen, was nach dem Krieg auf der Straße gelebt hat.
Ja.
Und da gab es eine Menge von. Und mittlerweile sind die alle, leider Gottes, meistens viel zu früh gestorben, weil in der Tat gilt noch, wer arm ist, muss früher sterben, laut Statistik zwischen 7 bis 10 Jahre. Mittlerweile gibt es andere Obdachlose. Was wir immer wieder erleben, ist, dass Menschen aus einer Heimsituation, Kinder- und Jugendhilfe, nachdem sie 18 geworden sind, in die Obdachlosigkeit geraten und dann in die stationäre Obdachlosenhilfe kommen. Das heißt, die haben ihr Leben nie anders erlebt als durch eine stationäre Einrichtung.
Oder, ich habe mich ja mit dem Buch von Klaus Jünschke beschäftigt, da haben wir natürlich auch einen eleganten Übergang zu einem deiner vielen Berufe. Du hast ja schon von deiner Knasterfahrung berichtet. Natürlich gibt es auch Menschen, die entweder als Obdachlose in den Knast kommen oder aber als Obdachloser aus dem Knast wieder rauskommen. Also wenn ich da so einen Break habe und habe vielleicht vorher schon wenig Geld, kann ich natürlich auch nicht meine Wohnung halten, wenn ich diesen Zwangsaufenthalt dann im Knast habe.
Machen wir uns nichts vor. Inhaftierung bedeutet meistens den Verlust von einem Arbeitsplatz, den ich hatte. Es sei denn, es gelingt, wie es doch gelegentlich gelang und mittlerweile heute auch noch weiter gelingen wird, wenn ich die Ladung zum Strafamt tritt bekomme, mit meinem Chef rede und das Ganze gut organisiere, kann ich bei einer Kurzstrafe nach 6 Wochen aus dem geschlossenen Vollzug in den offenen Vollzug kommen und so meinen Arbeitsplatz erhalten. Das wäre eigentlich ein schöner Plan für viele, ist aber meistens nur ein kleiner Plan für wenige.
Scheitert am Chef oder an der Behörde?
Es scheitert am Chef, es scheitert aber auch gelegentlich an der Behörde. Es scheitert auch daran, dass es zu wenig Plätze im offenen Vollzug gibt. Im Strafvollzugsgesetz wäre der Regelvollzug eigentlich der offene Vollzug und der geschlossene Vollzug der Sondervollzug. Aber wir haben immer noch in der Bundesrepublik die Situation, dass der offene Vollzug eher der Vollzug ist, der die Minderheit der Gefangenen abdeckt.
Okay.
Das ist leider so.
Ich habe mal gehört, in Skandinavien läuft das auch ein bisschen anders.
Es gibt ganz andere Haftformen. Es gab jahrelang in Holland die Möglichkeit des Tagesknasts. Man rückte morgens um 6 Uhr an, machte eine Ausbildung oder beschäftigte sich, lernte Dinge und ging abends nach Hause. Ganz wichtig eigentlich, um die Sozialkontakte zu halten, ist auch beim offenen Vollzug häufig gegeben, weil zumindest die Wochenenden in der Ursprungsfamilie stattfinden. Mhm. Es ist ja nicht so, dass der Gefangene vom Gefangensein betroffen ist. Es ist die Ehefrau und es sind die Kinder. Es ist stigmatisierend und es ist teuer.
Also teuer für uns Steuerzahler.
Ja, auch, aber auch für die Angehörigen. Ja. Inhaftierung ist immer eine selbstverschuldete Hineingleiten in die Notlage. Und die Sozialämter haben sich das früher zur Regel gemacht, dass das Geld, was der Ehefrau bezahlt wurde, um zu überleben, nach der Gefangenenentlassung, also nach der Entlassung des Ehemanns, wieder zurückgefordert wurde. Oh. Das heißt, du gehst, wenn du richtig Pech hast, ohne Schulden in die Kiste und kommst mit vielen Schulden raus. Stigmatisiert bist du auf jeden Fall. Mhm. Du hast dein Entlassungsgeld, das ist wirklich zu wenig. Mhm. Und musst dann sehen, wo du klarkommst. Landest meistens dann in irgendwelchen obdachlosen Einrichtungen und aus diesen rauszukommen ist mindestens genauso schwierig, wie aus dem Knast rauszukommen.
Aber was war denn damals dein Job im Knast?
Ich habe einen offenen Vollzug geleitet oder ich habe zwei offene Vollzüge geleitet. Erst den der JVA Mainz und nachher für eine Zeit Krankheitsvertretung in Wittlich. Da war ich war zur Hälfte mein eigener Sozialdienst und ich war zur anderen Hälfte Vollzugsabteilungsleiter und also Disziplinarvorgesetzter für die Beamten, aber auch für die Gefangenen. Das war eine schwierige Rolle, nämlich so beides in einer Person stattfinden zu lassen. Aber es ist mal mehr, mal weniger gut gelungen. Aber es war eine schöne Zeit. War eine spannende Zeit. Okay. Machen wir uns nichts vor, Knast ist schon eine sehr eigene Welt.
Ja, was gibt's denn auch Hilfe für die Angestellten im Knast? Also Stichwort Schließer, Justizvollzugsbeamte. Was ist denn, wenn die ein Problem haben? Bekommen die auch Hilfe oder gehen die dann ganz woanders hin?
Naja,
also ich befrage jetzt mal bewusst nicht nach den Gefangenen, weil das ist ja wahrscheinlich der Kernjob.
Ja, und machen wir uns nichts vor, die Arbeit als Vollzugsbeamter ist kein leichter. Mhm. Es ist sehr viel Überwachung, aber es ist auch die Kollegen in Uniform, die Kolleginnen und Kollegen in Uniform sind auch immer das erste Filterbecken für Probleme. Mhm. Und nur über die Kolleginnen und Kollegen des Vollzugsdienstes erfährt der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin oder die Psychologin, der Psychologe im Knast von Problemlagen. Mhm. Und letztlich ist das, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Dreischichtsystem an 365 Tagen im Jahr machen, ist im Prinzip gelebte Sozialarbeit. Ist ein ganz wichtiger Job. Ja. Und ist ein ganz schwieriger Job und es wird Supervision angeboten, aber das ist auch immer eine Frage der Zeit. Machen wir uns nichts vor, es gibt meistens zu wenig Stellen im Knast oder die es gibt, sind nicht ganz besetzt, sodass auch der Überstundenberg sich wie bei allen Jobs, die mit Menschen zu tun haben, anhäuft.
Ja.
Sind zwar Beamte und man sagt zwar, oder wir sagten damals, der Mantel des Beamtentums wärmt, aber ist sehr eng.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Das war so, das ist das Einzige, was ausgleicht, ist die finanzielle Absicherung. Aber der Job ist hart und demzufolge steht man da nicht Schlange, um sich zu bewerben.
Okay.
Was schade ist.
Ja. Was würdest du denn Leuten raten, die zum allerersten Mal in ihrem Leben in den Knast gehen, sagen wir mal einfach als Besucher? Weil das ist ja nun mal eine Welt, also ich kenne die nicht, ich war da noch nie drin. Vielleicht gibt es ja Leute, also ich hätte vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst nicht, aber irgendwie Bedenken oder ich hätte ein komisches Gefühl. Was würdest du da jemand raten?
Also ich muss dazu sagen, ich war, nachdem ich Knast hinter mir gelassen habe, mit Kolleginnen aus der Wohnungslosenhilfe habe ich meinen Knast besucht. Da war ich dann Gast und hatte keinen Schlüssel.
Wie heißt das offiziell? Besucher
wahrscheinlich. Das Besucher, genau. Ja. richtig angemeldet, mit Führung, mit Gespräch des Sozialdienstes, weil ja Wohnungslosenhilfe und Vollzugsdienst oder Sozialdienst des Vollzuges eng zusammenarbeiten, ist es ganz gut, sich gelegentlich mal auszutauschen. Und dann ist es auch mal ganz gut, in die vergitterte Hütte zu gehen. Und es war für mich ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich gehe irgendwo hin, hinter mir schlossen sich laut knallend die Türen. Also man muss auch sehen, Knast ist laut.
Ja.
Ich kam nicht raus, weil ich hatte ja keinen Schlüssel. Das war ganz ungewohnt und ich habe mich merkwürdig gefühlt. Allen Leuten, die mal die Gelegenheit haben, besuchen zu können, ist, macht die Augen auf, macht die Nasen auf, Knast riecht anders als die freie Wildbahn. Guckt euch an, was passiert und nehmt ganz schnell Abschied von den Gerüchten. Wir hätten bei uns nichts anderes als Hotelvollzug und Urlaub für Menschen hinter Gittern. Knast ist eine starke Einschränkung in allen Lebensbereichen, die Spaß machen oder die den Menschen ausmachen. In freier Entscheidung, ich tue was oder ich tue nichts. Ich gehe hin oder ich bleibe hier. Knast ist fremdbestimmt. Du musst, selbst wenn der teiloffene Vollzug oder wenn deine Abteilung Freistunde hat oder so, du gehst nur mit Hilfe mit Beamten durch Türen.
Ja, ja, klar.
Das heißt, du kommst immer dir wird die Endlichkeit des Lebens
dargestellt. Ja, ich habe so ein bisschen eine nebulöse Vorstellung, wenn ich einen Nachbarn habe, den ich nicht leiden kann, ne? Dem kann ich ja in 90% der Fälle einfach aus dem Weg gehen.
Ja.
Aber das ist halt da nicht so. Die sind halt alle mit mir zusammen da eingeschlossen.
Genau.
Wenn der ein oder andere mir da Böses will. Ne?
Ja, und die sind halt alle auf sich selbst geworfen, 23 Stunden am Tag. Kommen auch dazu, eine Menge dumme Gedanken zu hegen. Auch Wut, auch Hass. Und an wem lasse ich Hass aus? An meinem Kollegen, Nachbarn, drei Zellen weiter, der so ein bisschen schwächer und vielleicht ängstlicher erscheint als ich. Und da ist es dann Aufgabe der Beamten, auch genau das herauszufiltern, das zu sehen und das deutlich zu machen.
Wenn man jetzt so quer über deine Jobs schaut, ne, dann guckt ja für mich eigentlich daraus Sozialarbeit.
Ja.
Wie kommt das? Also was ist dein, wo hast du deine soziale Ader erkannt oder war das schon immer so oder hast du dann doch vielleicht mit ganz was anderem angefangen, dein Berufsleben?
Also mein Berufsleben habe ich mit was ganz anderem angefangen. Ich bin mit 16 Jahren von der Realschule geflogen, mit Pauken und Trompeten.
Geflogen, okay.
Geflogen. Nach der 8. Klasse kriegte ich ein Entlassungszeugnis, kein Abgangs. Okay. Also ich hatte keinen Abschluss.
Weil du hochbegabt warst.
Weil mein Vater hätte behauptet, stinkefaul war und sehr viele Interessen hatte, die nicht definiert waren durch Schule.
Also Herr Böddingmeier war vielseitig interessiert.
War vielseitig interessiert, war mit 16 aktiv bei der Roten Punkt-Aktion in Moers. Es ging da um Fahrpreiserhöhungen. Der Herr Böddingmeier fand auch mit 16, dass Klassenkameradinnen sehr ansprechend aussahen und ist dem gefolgt und hatte ganz wenig Zeit, seine Englischvokabeln zu lernen, unter anderem.
Ja gut, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes für 16-jährige Menschen.
Oder? Das ist richtig, aber bei mir war es halt so entscheidend, dass ich wirklich nach 2 Ehrenrunden von der Schule geflogen bin. Ich war, muss ich sagen, ich hatte mal im Jahreszeugnis stehen, Ralf ist renitent und aufsässig. Ich glaube, ich war nicht der Schönste, nicht der angenehmste Schüler.
Man wiederholt nicht das Schuljahr, weil das so schön war, sondern weil jemand das sagt. Ne?
Ja, weil man doch die Leistungen nicht erbringt, die am Ende des Schuljahres erbracht werden sollen.
Okay.
Und dann ist mein Vater, die Erde möge ihm leicht sein und ich bin ihm nach wie vor sehr dankbar, mit mir wie mit einer Flasche sauer Milch zum Arbeitsamt gegangen und irgendwie ist es da gelungen, mich in einer Schreinerei als Auszubildender unterzubringen.
Also er hat gesagt, der Junge braucht jetzt mal Arbeit.
Genau, der Junge braucht jetzt mal Arbeit und ist kein Dummer. Ich fühlte mich so ein bisschen so, aber gut. Ich hatte einen tollen Lehrherrn im ersten Lehrjahr, der Herr Reinemann. Auch der ist schon längst von uns gegangen. Der war Lehrlingswart der Innung in Moers und der hat gesagt, okay, ich nehme dich, aber am Ende des Schuljahres sehe ich hier das erfolgreiche Zeugnis eines Hauptschulabschlusses. Ja. Dazu bin ich im ersten Lehrjahr jeden Tag morgens um 6 Uhr zur Arbeit gegangen. Und jeden Abend um 19 Uhr saß ich in der Volkshochschule Moers und habe für die Hauptschule gebüffelt.
Aber darf ich mal unterbrechen? Das ist ja krass, ne? Dann hast du ja eigentlich mit Zitronen gehandelt. Ich meine, das ist jetzt gut gelaufen, aber in der Situation, du hast doch dreimal so viel Arbeit gehabt wie vorher und auch dreimal so viel weniger Freizeit wie vorher.
So ist es.
War doch eigentlich ein Minusgeschäft.
Ja, habe ich aber damals nicht gesehen, als ich nicht so richtig lernen wollte. Die Schule als große Belastung gesehen habe. Das war für mich so eine der Tritt in den Hintern hat mir gereicht, um mich einmal durchzurütteln. Ich halte aber Tritte in den Hintern nicht für eine pädagogische Maßnahme. Um das ganz deutlich zu sagen.
Ja, ja. Nee, aber es war ja jetzt ein symbolischer Tritt.
Ja, aber auch der symbolische Tritt ist keine pädagogische Maßnahme. Ich habe es gemacht.
Ja.
Es war hart. Es ist mir gelungen. Dann habe ich also nach 3 Jahren meinen Gesellenbrief gehabt und habe dann Zivildienst gemacht.
Okay.
Und Zivildienst habe ich gemacht in Wuppertal in einer Institution, die nennt sich CVJM.
Ja.
Christlicher Verein junger Menschen hieß das damals schon. Und das war eine große Einrichtung und da habe ich als Nicht-Heimschläfer auch übernachtet und habe da mit Menschen gearbeitet.
Ah.
Für Menschen gearbeitet, mit Menschen gearbeitet. Hatte einen tollen Zivildienstkollegen, den Bernd, mit dem ich immer noch befreundet bin. Also das ist bei mir jetzt 120 Jahre her und wir sind immer noch befreundet. Das heißt,
aber da ging es schon,
da ging's fing um
das
Menschen.
An mit sozialen Dingen.
Genau, und da habe ich dann gedacht, nachdem ich die 21 Monate hinter mich gebracht habe, und das waren wirklich 21 Monate, auch harte Zeit.
Stimmt, ich habe das ja auch gemacht und wir mussten ja irgendwie so und so viel mal mehr als die Wehrpflichtigen, irgendwas war da.
Ja, genau, weil wir keine Wehrübungen danach machen mussten, hat man uns das quasi angehängt.
Irgendwie so ein Drittel mehr?
Und wir waren 21 Monate, das war eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt, ich habe vieles kennengelernt und habe dann versucht, würdest du gern zum Beruf machen. Also habe ich meine mittlere Reife nachgeholt und mein Abitur nachgeholt. Auf Tagesschule in Duisburg war eine heftige Zeit.
Ja, aber dann war es doch jetzt ein guter Umweg eigentlich im Nachhinein.
Es war, absolut. Hat sich als sehr richtig rausgestellt, um das so nochmal so zeitlich festzumachen. Das war die RAF-Zeit damals. Ich weiß, dass ich immer, wenn ich über die Rheinbrücke von Moers bzw. Rheinhausen nach Duisburg zur Schule gefahren bin, in dem Wagen, den mir mein Vater zur Verfügung gestellt hat, ein Ford Capri in Orange, geiles Auto, wurde ich öfter von der Polizei angehalten. Langhaarig, Lederjacke.
Lange Haare,
zack. Lange Haare, Lederjacke und schon leuchtete die Maschinenpistole in dein Auto.
Ja.
Und ziehen Sie ganz vorsichtig den Führerschein aus der Innentasche.
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. War eine ganz spannende Zeit. War auch eine zum Teil sehr bedrückende Zeit, die Filmemacher Gott sei Dank in eine Überschrift geformt haben, die heißt Der deutsche Herbst. Der war wirklich herbstlich. Und
das ist doch für die Jüngeren, ne? Immer wenn alte Leute sagen, früher war alles besser.
Nee.
Nein, es war nicht alles
besser. Früher war alles schlechter.
Es gab natürlich auch Sachen, die besser waren, aber nicht grundsätzlich und alles. Ne?
Also. Naja, die Butter war ungefähr so teuer wie heute, dafür war die Milch billiger, wenn man das als besser bezeichnet.
Ja.
Also ich denke, ich bin 55 geboren. Nein, es war früher alles anders, aber nicht alles besser. Eigentlich war ganz wenig besser.
Genau.
Ja, vielleicht
war es besser, dass mit den Handys, dass wir die nicht hatten.
Dafür hatten wir Telefonzellen, das war auch nicht lustig. Aber schlepp mal eine Telefonzelle.
Ja, genau.
Ja. Oh, ja, und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert in Wuppertal, mit dem Schwerpunkt Straffälligenpädagogik und Delinquenzprophylaxe. Dann aber recht schnell gemerkt. Delinquenzprophylaxe heißt im Prinzip vorbeugend.
Genau, und delinquent ist, wenn man was Schlechtes tut.
Genau, wenn du quasi jemand, der in den Knast geraten ist oder straffällig geworden ist, den kann man auch als Delinquenten bezeichnen.
Das ist wahrscheinlich lateinisch.
Das mag so sein, ja.
Ja, weil das kennt nicht jeder, das Wort, glaube ich.
Das ist richtig. Und da habe aber gemerkt, dass ich nicht mal einen Praktikumsplatz mit dem Studiengang gekriegt habe und habe dann irgendwann Sozialarbeit studiert. Das ist dann mein Brot- und Butterberuf geworden, obwohl ich in Stuttgart mal so ein bisschen in der Abteilung Sozialplanung dann quasi in meinem alten, in dem sozialwissenschaftlichen Teil meines Berufs gearbeitet habe. Aber meistens habe ich Sozialarbeit gemacht und das hat mir eigentlich auch immer eine Menge Spaß gemacht. Und ich behaupte immer noch, Sozialarbeit war immer mein Traumjob. Ja. Und ich merke jetzt, wo ich in den wohlverdienten Ruhestand geraten bin, das lässt mich nicht los. Ja. Das ist wie, ich weiß nicht, ob man, auch als Schreiner arbeitest du als Rentner noch gerne mit Holz, ja, meistens. Und ich bin immer noch jemand, der verdammt scharf auf Menschen ist. Ich bin neugierig auf Menschen und das Leben anderer interessiert mich einfach. Ohne jetzt so eine hämische Neugierde zu haben, sondern einfach Menschen sind was verdammt Spannendes. Ja.
Wie muss man denn, wie soll ich das jetzt sagen, wie muss man denn gebaut sein? Hattest du denn mal mit dir selber das Problem, dass dich Sachen so mitgenommen haben, dass du auch einen schlechten Feierabend hattest oder schlecht geschlafen hast?
Gibt es einen Zahnarzt ohne Karies? Glaube ich nicht. Ja. Gibt es einen Kardiologen, der nicht gelegentlich auch mal Herzschmerzen hat? Glaube ich auch nicht. Und ich denke, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, überhaupt Menschen mit den sogenannten helfenden Berufen oder menschennahen Berufen sind ja auch belastet. Der Dachdecker, der Schreiner, der hebt auch viele Gewichte. Mhm. Spanplatten sind schwer. Ja. Manchmal zu schwer für zwei Personen. Und wenn man über 40 Berufsjahre macht, hat man Rücken.
Ja.
Wir haben halt viele psychische, seelische, körperliche Leiden von Menschen erlebt. Ich habe Tote gefunden, die nicht nett aussahen, die nicht gut rochen. Mhm. Ich habe mich in sogenannten Fürsorgeunterkünften rumgetrieben, die alles waren, nur nicht gut riechend, weil, machen wir uns nichts vor, auch Armut riecht unangenehm.
Ja.
Das habe ich alles mitgenommen. Das belastet mich zum Teil heute noch. Ich hatte Supervision, ich hatte Hilfsmöglichkeiten, ich habe Therapiemöglichkeiten gehabt. Aber ich weiß, dass mir jemand vor einiger Zeit das Buch Der goldene Handschuh geschenkt hat. Da wird die Wohnung des Frauenmörders Honka auch geruchstechnisch, also olfaktorisch beschrieben. Und ich habe an der Stelle das Buch eingeklappt, habe es weggelegt und gesagt, lese ich nicht mehr, kenne ich. Den Geruch kenne ich, in dem war ich viel zu häufig, muss ich nicht lesen. Ich habe das Buch nie wieder angefasst, trotz aller guten Kritiken.
Ja.
Und das ist, das ist schon eine Schädigung, die der Beruf so mitgebracht hat. Aber, nochmal, es ist für mich der schönste Beruf gewesen, den ich mir hätte aussuchen können.
Also das heißt, es ist eine Belastung.
Ja.
Gibt es doch Menschen, die irgendwie merken, ja, das ist nicht nur eine Belastung, sondern ist auch zu viel für mich? Also Leute, die wieder aus solchen Berufen dann rausgehen?
Ich habe zwei Kollegen im Vollzug erlebt, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die den Knastalltag nur überstehen konnten, indem sie sich morgens eine Flasche Jägermeister mit in die Dienst. Also die sind auch dann als Alkoholiker aus dem Dienst ausgeschieden. Es gibt sehr unterschiedliche Arten mit auch psychischer Belastung umzugehen. Und eine davon heißt Alkohol. Wir haben viele Klienten in der Wohnungslosenhilfe, die ihre psychischen Erkrankungen anfänglich mit Alkohol versucht haben zu therapieren. Es macht ruhiger, es macht angstfrei und irgendwann aber doch wieder ängstlich, weil der Alkohol hatte ich.
Macht auch eine Zeit lang, glaube ich, gesellschaftlich offen oder so.
Ja, natürlich. Ich hatte einen Klienten, wie hat seine Bewährungshelferin zu mir gesagt, Ralf, der XX, der säuft Steine aus dem Boden, wenn er davon besoffen wird. Hardcore-Alkoholiker. 20 Jahre lang, Knasterfahrung, alles Mögliche. Der hat mir mal gesagt, Ralf, weißt du, als ich Alkohol getrunken habe, da hatte ich Freunde. Ich hatte Freundinnen. Ich hatte keine Probleme, zu Frauen Kontakt zu kriegen. Seitdem ich trocken bin, bin ich alleine. Ich habe keine Beziehungen, weil ich große Probleme habe, auch an Frauen, die ich wertschätze, mich näher zu wagen und zu gestehen, dass ich vielleicht sie ganz angenehm finde. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, aber ich bin lang nicht mehr so locker. Das ist die Kehrseite der Medaille.
Ja.
Ja. Muss man auch so sehen. Und wir haben ja, leben ja in einer Gesellschaft, die ja nichts anderes tut, als den Alkohol permanent gut zu heißen.
Ja, klar.
Ne? Also,
ja, Werbung haben wir irgendwie abgeschafft, aber der Rest bleibt. Ja.
Aber wir haben es Oktoberfest. Und wenn dann ein Grüner sagt, das wäre eine der größten Drogenerlebnisgebiete, dann ist natürlich ein Ministerpräsident da, der den gesamten politischen Zorn über den Kollegen ergießt, obwohl er eigentlich recht hatte. Für uns ist eine gesellschaftliche Droge ist der Alkohol.
Ja.
Und was wir jetzt erleben, ist bei der vermeintlichen Liberalisierung des Cannabisgenusses, gerade die, die viel und gerne Alkohol propagieren, Cannabis verteufeln, auf Teufel komm raus.
Ja, natürlich. Ja. Ja, und das ist ja, um das mal im Nebensatz zu erwähnen, haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, ne? Wir stellen ja den Gesundheitsminister in Leverkusen. Ne?
Ja, ich weiß.
Der hat das ja jetzt betrieben.
Und da ich in Mülheim gewohnt habe über lange Jahre, auch sehr gerne gewohnt habe.
War das dein Abgeordneter?
Das war mein, und ich würde ihn immer noch als meinen Abgeordneten bezeichnen. Und ich finde, er macht, auch was er als Gesundheitsminister sonst macht, so die ganz schlechte Figur, von der man immer redet, so in... Ja. Macht er nicht. Das ist eigentlich ein sehr fundierter Politiker, der manchmal ein bisschen lustig redet, manchmal auch ein bisschen professal verpeilt erscheint.
Ja, wie so ein Professor
halt. Wie so ein Professor halt. Aber der macht eine gute Arbeit.
Mhm.
Und dass es dann einige Leute gibt, die die Idee hatten, ihn zu entführen, weil er als Gesundheitsminister erfolgreich gegen Corona angegangen ist, ist ein rigoroser Treppenwitz in unserer Gesellschaft.
Ja.
Es ist, geht überhaupt nicht.
Ja.
Und diese Schwurbler sind ja über Jahre durch Köln gezogen, wohnt das immer.
Ja.
Und da gab es einen, der gelegentlich am Wegesrand gestanden hat mit anderen und hat dagegen protestiert. Und der spricht hier gerade.
Stimmt. Bei so einer Aktion haben wir uns, glaube ich, auch mal getroffen.
Ja.
Genau.
Man sieht mich häufig auf der Straße.
Ja, genau. Das habe ich auch noch notiert hier. Ne? Ich muss immer in meine Notizen reingucken. Du bist ja auch jemand, der gerne auf die Straße geht. Also nicht nur jemand, der sich um Stadtentwicklung kümmert, sondern der auch schon mal...
Ja.
Auf der Straße steht und seine Meinung kundtut.
Ja, mit anderen. Ich halte.
Ja, jetzt nicht alleine, klar.
Ich halte, auch das würde ich tun, das habe ich auch schon getan vor AfD-Ständen. Da habe ich gestanden und ganz laut erzählt, was ich von der AfD halte. Es waren jetzt keine Lobeshymnen, bis die Polizei eingeschritten ist. Ich bin der Meinung, dass Demonstrieren gegen Verwerfungen zum Beispiel im sozialen Bereich, aber auch im sonstigen politischen Bereich, das Demonstrieren gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit eine demokratische Pflicht ist. Ich bin da familiär, Gott sei Dank, ein wenig vorbelastet. Der Vater meiner Mutter hat im Dritten Reich im KZ gesessen aus politischen Gründen und hat für den nachherigen Organisator des amerikanischen Mondbesuchs, Werner von Braun, hat da die V2 zusammengebaut. Machen wir uns nichts vor, Werner von Braun war auch ein Nazi.
Ja,
der hat dafür gesorgt, dass einige hundert V2s in London und Umgebung den Engländern aufs Dach gefallen ist und hat etliche hunderte Todesopfer quasi mit seiner Entwicklung befördert. Und mein Opa hat die V2 mit zusammengeschraubt und hat mir nach dem Krieg erzählt und die ein oder andere Schraube vielleicht auch mal vergessen.
Ja.
Das war der Widerstand und von daher bin ich quasi familiär sozialisiert worden, ein wenig achtsam auf die Demokratie zu achten und seit meinem 16. Lebensjahr ist Rassismus und das Umtreiben der Neonazis ein Herzensthema von mir. In all meinen Wohnungen hat ein großer Spruch gehangen, der hängt hier im Flur. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Dieser Spruch endet mit dem Satz, und als man mich holte, gab es keinen mehr, der was sagen konnte.
Ja, ja.
Und für mich ist es wichtig, meinen Mund aufzutun, nicht nur gegen die AfD, Neonazis gab es, seitdem es die Bundesrepublik gibt.
Ja.
Und dagegen muss man laut und deutlich die Stimme erheben. Nein, es ist keine neue Erfindung.
Muss man ja vielleicht auch für die Jüngeren immer wieder mal sagen. Ne?
Ja, und natürlich ist die AfD gefährlich.
Ja.
Und dass mehrere Millionen Menschen auf die Straße gehen, begrüße ich laut, ich gehöre dazu.
Ja.
Aber es gab vorher schon genauso gefährliche Bestrebungen. Der
ja.
NSU,
ja.
Die Wehrsportgruppe Hoffmann,
ja.
es gab das Oktoberfest-Attentat. Das war ein reines Attentat von ja. Neonazis. Heute haben wir das vergessen.
Ja.
Wir vergessen zu schnell.
Ja.
Das ist unser Problem.
Das stimmt. Aber dafür gibt es ja, ne, auch hier in der Reihe, die ich vorhin erwähnte, ne, in der Kölner Reihe, es gibt ja viele Arten, an Dinge zu erinnern.
Ja.
Ne, es gibt die Kunst, es gibt die Fotografie, es gibt die Demo auf der Straße.
Ja, es gibt das LD-Haus, ein ganz ja. wichtiger Ort,
ja.
um einfach auch mal zu erinnern, was war
mhm.
und auch dagegen zu halten über das, was wird.
Mhm.
Es gibt die Stolpersteine,
ja.
eine ganz wichtige künstlerische Auseinandersetzung
mhm.
Mit den Opfern des Nationalsozialismus.
Mhm.
Und ich finde, achtet auf die Stolpersteine, ja. guckt euch an, wer da gelebt hat. Das waren Menschen.
Mhm.
Und diese Menschen gibt es nicht mehr, weil andere es so wollten.
Ja.
Und das macht sensibel.
Ja. Ja, das ist, jetzt haben wir ein bisschen viel über Politik geplaudert, aber das ist jetzt im Februar 2024, ne, man weiß ja nie, wann der Podcast gehört, ist es halt, Gott sei Dank, muss man ja sagen, auch ein großes Thema.
Ja, wir dürfen nicht so tun, als wenn Politik nicht unser aller Leben
ja.
Berührt.
Ja, ich meine, die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ob das jetzt lustige Filmchen als Komparse oder eben Sozialarbeit ist, das ist halt alles Leben.
Das ist alles Leben.
Gehört alles dazu.
Ganz genau. Und das ist das Schöne. Das Leben ist so bandbreitig. Es ist so groß, so weit, so offen.
Ja.
Da kann man so vieles kennenlernen. Und da kann man sich auch ausprobieren. Und das kann ich nur jedem sagen, empfehlen, gerade auch den Jüngeren. Guckt euch das Leben an, guckt in alle Ecken und Enden und vielleicht entdeckt ihr das Leben, auch das Leben anderer einfach auch ja. neugierig macht und hochinteressant
ist. Ja, das ist ja ein gutes Schlusswort. Dann danke ich dir sehr, ne, für den Empfang in deiner Wohnung, wo wir uns hier befinden. Presslufthammer hat jetzt auch aufgehört, jetzt wo wir uns verabschieden.
Ja.
Ja, und dann danke ich dir sehr, lieber Ralf.
Gregor, ich danke dir, dass du gekommen bist aus dem fernen Leverkusen ins ja. spannende Köln. War schön, dass du da warst.
Dankeschön.